Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's.
Hier sind Jörg Thaddäus und Katharina Theule. Hallo lieber Jörg.
Hallo liebe Katharina, mir fällt heute zum ersten Mal auf, dass du die linke Schulter leicht hochziehst, wenn du sagst Hallo. Das
Hallo?
So wie in so einer Animierbar. Ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt oder ob man das überhaupt noch so nennt, aber sowas gab es ja mal. Animierbar, du weißt, wo man als Geschäftsmann saß. Die Welt war damals so toxisch und einfach und eine Frau kam an einen heran und zog die Schulter so hoch, wie du das gerade gemacht hast und sagt dann, hallo, ich bin Tiffany.
Wenn du 50 Cent in deinen Computer einwirfst, mache ich sogar noch die rechte Schulter für dich hoch.
Okay, und was passiert bei 5 Euro?
Nein,
das ist eine andere Sache.
Jetzt pass auf, du findest mich gerade extrem gut gelaunt und fröhlich gestimmt, lieber Jörg. Weißt du warum? Ich muss dir was zeigen. Ich werde unseren geliebten Hörerinnen und Hörern das bei Instagram und Facebook auch noch posten, weil ich habe ein Bild vor mir liegen. Mein 7-jähriger, also der jüngere Sohn, hat angekündigt, er möchte nächstes Wochenende Cordon Bleu machen. So, das haben wir vor einiger Zeit schon mal gemacht, richtig mit Panierstraße und einem sehr guten Käse, den Aurélie Bastion uns empfohlen hatte. Ich habe den Namen vergessen von dem Käse, aber ist egal. Auf jeden Fall wollte dieses Kind jetzt Cordon Bleu machen und das macht sich ganz gut, glaube ich, als Kochbuchautor. Wenn du mal schauen magst, warte mal, kannst du das sehen? Also, fertig. Cordon Bleu, also Bleu, B-L-L-Ö.
Ja, wie man es spricht, genau. Ja,
genau.
Ja, ja.
Dann hat er hier mehrere Schalen aufgemalt. Dann steht hier noch Kartoffeln, Schälen mit E. Kann man das erkennen?
Cordon, ja, aber immerhin, ich meine, er kann die wesentlichen Buchstaben, ich meine, wir haben ja das deutsche Bildungssystem so große Erwartungen nun nicht mehr. Aber ich finde, die Zeichnung ist sehr eindrucksvoll.
Absolut.
Und es müsste in mehr Köchbüchern müssten solche schlüssigen Zeichnungen drin sein, Katharina. Mehr.
Ich warte darauf, dass unser heutiger Gast auch so wunderschöne Zeichnungen in sein neues Kochbuch nochmal oder in das nächste Kochbuch mit reinbringt.
Der kann wahrscheinlich Cordon Bleu, wenn man ihm die Augen verbindet, oder?
Meinst du, der kann das auch malen? Wir fragen ihn einfach. Magst du ihn vorstellen? Weil du kennst ihn schon. Ich kenne ihn nur jetzt hier von der Webcam.
Ja, er gehört für mich zu meinen großen deutschen Helden, muss man mal sagen, großen deutschen Helden der Küche, weil er, anders als viele, die so viel Popanz machen, sich vor allen Dingen vorgenommen hat, einfach ein sehr freundlicher, liebenswürdiger Mensch zu bleiben und trotzdem ein exzellenter Könner zu sein. Ali Güngör müssen nämlich, der mich für immer beeindruckt hat, also lange Zeit Feinschmecker-Tempel ohne Ende, Le Canard in Hamburg, das ist so eine ganz feine Adresse, wo ich da, seinerzeit, als ich da immer zum Joggen runterging, dachte, oh, hier würde ich ja gerne mal hingehen. Und da kochte Ali da schon. Heute heißt sein Restaurant, Ali, du kannst es gleich korrigieren, wenn ich es falsch ausspreche, ist das Pagu in München. Auch wieder ein Restaurant, was sich auf die Fahne geschrieben hat. Hier ist es bitte schön einfach. Hier machen wir nicht die ganze Zeit nur Schnickschnack, sondern es ist nachvollziehbar. Es ist aber so köstlich, wie Ali das kann. Ich habe Ali auch gerne unter Druck gesehen, muss ich sagen, bei Kitchen Impossible. Das ist ja so, wenn man eine Fernsehsendung sieht und man weiß, das ist nicht nur Fernsehen, das ist nicht nur Tatort, sondern die Protagonisten, die da gerade auftauchen, die sind echt. Und bei Kitchen Impossible, muss ich ganz ehrlich zugeben, gehört zu meinen absoluten Lieblingsfernsehsendungen. Und wenn jemand wie Ali ins Schwitzen kommt, weil er nicht genau weiß, welche Zutat in dem Gericht ist, das er nachkochen soll, das ist natürlich für uns Laien, ist das ein Fest, dass man denkt, okay, jetzt ist selbst diese Spitzenkraft am Ende ihres Lateins. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt, der Ali? Wie macht er jetzt weiter? Dann, was mir aber für immer in Erinnerung bleibt, und Ali weiß das, weil ich ihn auch schon drauf angesprochen habe, ist natürlich, dass der macht Ali als junger Spitzenkoch eine Sache, die ich sofort und zu jeder Tageszeit essen würde, nämlich einen Spezialdöner, einen Royaldöner, ein königliches Döner für Nicole Kidman. Und sie isst es nicht. Sie isst es nicht, weil sie möchte gerne so ein dünnes Wrack bleiben, wie das, was sie ist. Komplett so zugespritzt und isst gelegentlich einen Wattebausch, den sie in Apfelsaft getunkt hat. Wie schade eigentlich. Und das ist also unser heutiger Stargast Ali Güngör. Das stimmt doch, Ali, mit der Geschichte mit dem Döner. Ist jetzt nicht falsch.
Also erstmal hallo, liebe Katharina, hallo, lieber Jörg.
Schön. Hallo, lieber Ali. Danke. Schön, dass Ali auch mal zu Wort kommen darf.
Nein,
lieber Jörg.
Vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich, mit euch hier den Podcast das jetzt machen. Ich bin gut drauf und lieber Jörg, du hast so viel Gutes über mich erzählt. Ich muss eins sagen, es stimmt alles, was du gesagt hast.
Daumen hoch.
Du hast so viel Gutes, es ist also, alles richtig. Ja.
Die Geschichte, also wenn du jetzt wirklich die Geschichte, Nicole Kidman nennst, ja, das war wirklich so, da haben wir ein riesen Fest gemacht, Nicole Kidman und hin und her. Sollte Geld keine Rolle spielen. Also wir reden vom teuersten Produkten überhaupt, ne? Also ob es Kaviar ist und Trüffel ist, Hummer ist und so weiter. Eigentlich total dekadent. Also eigentlich nicht schön für uns Griechen, aber egal. Und dann gab es auch den Döner, gab es auch Trüffel, gab es auch andere schöne Sachen. Und hat sie nicht gegessen. Sie hat gar nichts gegessen, sie hat nur Champagne getrunken. Ja. Und beim Gehen guckt sie mich an und sagt sie, it was so delicious. Und ich sage, du hast gar nichts gegessen. Ja. Da war Mick Jagger ganz anders. Mick Jagger hat es gegessen, er hat sich bedankt. Und dann hat er auch noch seine After-Show-Party bei uns gefeiert. Das, weißt du, das ist so jemand, der es halt schon geschafft hat, der weiß es. Und der geht mit dir ganz anders um. Ist halt.
Ja, aber Ali, es gibt natürlich keinen, du kannst in keiner dieser Bühnenprofessionen ein Star sein und dick werden, weil die Zeiten von Gustav Gründgens sind vorbei. Das heißt, Nicole Kidman, es gibt so einen Satz von Marlene Dietrich, ich erinnere mich, von wie vielen Tischen ich hungrig aufgestanden bin, weil gerade Frauen natürlich auf ihre Linie achten müssen, weil es gibt immer nur einen Bullen von Tölz und noch eine andere Rolle für Dicke, alle anderen müssen schlank sein. Deswegen ist es natürlich fast ein bisschen verständlich, aber Mick Jagger, hättest du hinterher gewusst, was Mick Jagger besonders gerne mag, also was der gerne isst. Also
der hat bei uns, kann ich dir ganz genau sagen, wir haben so eine Sushi- und Sashimi-Platte für ihn gemacht und was ich super fand, damals hatte ich so Zinnkäse mit Rosmarin so gegrillt und dazu gab es noch so ein Aprikosenbulgur und das fand der super gut, wirklich, ist Wahnsinn. Hat bei auch, normalerweise essen die ja viel so eigentlich eher asiatisch, damit sie nicht zunehmen, da ist schon bei Mick Jagger der nimmt eh nicht zu. Und er wollte das Gericht sogar am Sonntag. Normalerweise hatten wir sonntags zu und da haben wir extra das Restaurant aufgemacht, wegen der Aftershow-Party, kamen so 300, 330 Gäste. Und da wollte er dieses Gericht nochmal haben. Und das hat mich schon sehr geehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Dann habe ich auch gesagt, ich kann mal ein Foto machen. Hat er gesagt, ja klar, kein Problem, haben wir ein Foto gemacht. Nicole Kidman wollte nicht mal ein Foto mit mir machen. Ich sagte, was? Mit mir kein Foto, Nicole?
Da hätte sie einmal die Chance gehabt, mit dem großen Ali Güngör-Mischmal mal auf ein Foto zu kommen. Und dann lässt sie diese Gelegenheit liegen. Ich fass es nicht. Sag mal, Ali, du bist ja mit 10 Jahren aus dem Dorf in Ostanatolien nach Deutschland gekommen. Hätte es dich kulinarisch schlechter treffen können, als in Bayern zu landen?
Oh, es kann nicht immer schlechter treffen, so ist es nicht. Also ich bin ja, das Restaurant in München heißt Pagod, das hast du schon richtig ausgesprochen. Mein lieber Jörg, das stimmt, Katharina, mit 10 nach Deutschland in Pagod geboren und aufgewachsen. Und warum habe ich das Restaurant München Pagod genannt? Es war schwer für mich, einen Restaurantnamen zu finden. Und dann habe ich gesagt, überleg mal, wer bist du? Du bist jetzt bald 40. Wer bist du? Was kannst du? Wo kommst du her? Wo ist dein Ursprung? Ich habe gesagt, Pagod ist doch schön. In Pagod ging das alles los. Da haben wir einen wirklich großen Garten gehabt. Wir haben Obstbäume gehabt. Wir haben einen Bauernhof gehabt. Wir haben selber Butter hergestellt, Käse. Wir hatten Hühner gehabt. Also da war ja sozusagen, das sind die Wurzeln. Und dann ist das, habe ich gesagt, okay, dann nenne ich einfach das Restaurant Pagod. Das gehört zu mir. Das gehört zu meinem Leben, zu meinen Wurzeln. Und deswegen habe ich das auch so genannt, ja.
Aber Ali, was ich ja faszinierend finde, ist, du musstest ja in deiner Kochausbildung logischerweise dich auch zu einem absoluten Profi in allen bayerischen Angelegenheiten hochkochen. Machst du das heute gelegentlich nochmal? Also gibt es irgendeine Veranstaltung, irgendeinen Ort, der von dir abverlangt, dass du den Schweinebraten nochmal so gut machst, wie du ihn kannst? Weil das ist ja wohl so gewesen, dass seinerzeit dein Ehrgeiz sich so angestachelt hat. Naja, das wollen wir jetzt mal sehen. Pass mal auf, jetzt zeigt euch der Junge mal hier, wie der Hase läuft. Also kommt es noch dazu oder ist das eine Phase, die wirklich hinter dir liegt, weil heute, wie gesagt, mediterrane Spezialitäten im Pagot, es ist ja was
anderes. Es ist nicht so, dass jemand zu mir kommt und sagt, Ali, koch mir mal einen Schweinebraten, einen perfekten Schweinebraten. Also das Gott sei Dank nicht. Die Zeiten sind auch vorbei. Die Küche, auch die bayerische Küche hat sich ja weiterentwickelt. Ne? Was ich privat sehr gerne mache, dass ich sonntags ab und zu raus aus München fahre und in so ein bayerisches Lokal gehe und da mal was bayerisches esse. Die bayerische Küche ist ja eine deftige, sage ich jetzt mal, schwere Küche, die lange, sage ich jetzt mal, so ein bisschen, ja, die war so, die ist immer so unterm Radar gelaufen, sage ich jetzt mal. Aber mittlerweile gibt es auch tolle junge Köche, die auch, sage ich jetzt mal, die bayerische Küche 2.0 machen. Das finde ich toll. Und was ich jetzt mache in meinem Restaurant, ich mache jetzt keinen Schweinebraten, aber was ich mache, ist zum Beispiel Fleischlandsal, ja. Ich mache beim Fleischpflanzerl aus Reh zum Beispiel, aus so Wildpflanzerl, einen schönen Pfifferlingssalat dazu, ein bisschen Rosmarinjü und so. Sowas mögen die Leute von mir haben. Und dann mache ich noch vielleicht auch ein Aprikosenpüree dazu. Also ich kombiniere die meine Wurzeln, meine Herkunft, mein Taste, sage ich jetzt mal. Und dann nehme ich aber auch manchmal so die Basis sozusagen von der bayerischen Küche Und in der Kombination schmeckt es sehr gut. Das ist wie in Bayern hier, Lederhose und Laptop. Ja, ist bei mir halt Fleischpflanze mit Aprikose, Kreuzkümmel und Pfifferlingen, ja.
Wenn du sagst, du gehst ab und zu mal sonntags auswärts essen, wenn du da ankommst in diesem Restaurant, hast du das Gefühl, die kriegen da so ein bisschen Schnappatmung, wenn die sehen, oh, da ist der Sternekoch Güngemisch.
Ja, tatsächlich ist es mir jetzt am Sonntag passiert, gibt es hier so ein Restaurant, die kochen so bayerisch-österreichisch und da bin ich hin und die Kellner waren schon sehr, auf dem Geschäft sehr angetan. Es ist natürlich für mich, einerseits ist es eine, ich finde es schön, ich genieße es auch, aber ich weiß auch, manche Köche machen sich oder manche Gastronomen machen sich auch da manchmal Druck. Aber am liebsten wäre es mir, wenn ich nicht erkannt werde, ganz ehrlich. Es ist so, manchmal ist es auch Druck. Ich weiß, Jörg, wie ist es bei dir wahrscheinlich genauso, ne? Auf der anderen Seite sind wir nichts Besonderes, wir sind Kollegen und ich bedanke mich ganz höflich und zahle meine Rechnung oder auch meinen Glauben nicht.
So wie der Jörg das auch macht, manchmal auch nicht.
Ich mache das die ganze Zeit so
zickzick. Eigentlich ist es ja was Schönes, so ist es. Das heißt ja auch, dass du durch viel Fleiß, viel Arbeit, viel Disziplin, sage ich jetzt mal, dir ein Stück Karriere oder Namen aufgebaut hast, wo einfach auch Leute auch stolz drauf sind und wenn du dann in den Restaurants kommst und isst, ja, das ist ja auch schön.
Wie siehst du denn eigentlich, Ali, die Laien? Weil du hast ja im Fernsehen, warst du oft der Juror bei Sendungen, wo Amateurkoche eben Köchinnen gekocht haben. Wie siehst du die Laien? Bist du verblüfft darüber, was die da alles machen? Oder denkst du dir, ach, es wäre schon schön, viele Leute würden einfach ins Restaurant gehen und sich von denjenigen, die es gelernt haben, Essen vorsetzen?
Naja, man muss es schon unterscheiden. Ne? Es gibt schon noch einen Unterschied zwischen einem Profikoch und einem Hobby, oder sage ich jetzt Hobbykoch, ja. Der Profikoch ist natürlich anders belastbar, der weiß natürlich viel mehr Grundwissen und sowas. Der Hobbykoch, sage ich jetzt mal sicher, durch Kochkurse, durch, sage ich jetzt mal, Food-Seiten oder Kochbücher angeeignet hat. Aber es gibt mittlerweile, was mir wirklich aufgefallen ist, vor allem jetzt hier zum Beispiel bei der Küchenschlacht, sehe ich es ja, da bin ich ja mittlerweile schon seit 10 Jahren dabei. Und wie das Niveau der Hobbyköche teilweise, ich habe nicht bei allen, aber teilweise so gesteigert hat, ist es ja Wahnsinn. Jetzt die Woche wieder bei der Küchenschlacht und da habe ich die Ravioli gegessen mit Ziegenkäse, Birnenfüllung, ein bisschen braune Butter, ein bisschen Salbei, Peeling. Das war so göttlich, wirklich. Das habe ich so noch nie gegessen. Irgendwo nicht mal in einem super italienischen Restaurant. Also, das zeigt mir, dass die Leute sich damit auseinandersetzen, dass sie sich Mühe geben, dass sie viel mittlerweile auch, sage ich jetzt mal, ein gewisses Fachwissen haben, aber ein guter, leidenschaftlicher, ehrgeiziger Koch, der das wirklich 3 Jahre in einem guten Restaurant gelernt hat. Wir reden jetzt nicht vom Sterne-Restaurant. Die Basis muss man nicht immer in einem Sterne-Restaurant lernen. Es gibt auch sehr gute, gut bürgerliche Restaurants, wo sie wirklich ihr Handwerk sehr gut machen. Wenn einer dort gut gelernt hat, dann ist der natürlich schon weit voraus. Ne? Und ich finde auch, es muss auch so sein. Ne?
Du hast ja, ich glaube, mit 14 deine Ausbildung angefangen, ne?
Ja.
Mit 14 was. Wie glaubst du, wäre dein Leben verlaufen, wenn du für deine erste Bewerbung zum Einzelhandelskaufmann keine Absage bekommen hättest?
Oh, dann wäre ich wahrscheinlich nicht jetzt als Koch vor euch oder mit euch diesen schönen Podcast machen. Ich wollte eigentlich gar nicht Koch werden und ich glaube, das war ein Schicksal, ne? Dass die mir dort damals die Absage erteilt haben und dann auf der anderen Seite in dem zweiten Betrieb als Drucker, ich bin schon so ein feinfühliger Ästhet, sage ich jetzt mal, und mir ist auch so, mir ist halt wichtig, so dieses nach außen, sage ich jetzt mal, ich mag schöne Dinge, sagen wir mal so, ich mag schöne Dinge sehen, schöne Dinge riechen und so. Und in dem Betrieb, im zweiten Betrieb, es hat wirklich nach Farbe, Lack gerochen. Denn der Meister, der dann, sag ich jetzt mal, durch den Betrieb da geführt hat, hat er einen Kittel angehabt. Es war zu voller Farbe und gesagt, oh Gott, das ist nicht meins. Ich hatte wahrscheinlich, keine Ahnung, wollte der liebe Gott, dass ich Koch werde. Und somit bin ich auch Koch geworden.
Gott sei Dank gab es diese Absage.
Ja.
Genau, Katharina, es schmeckt so. Hier bin ich ausnahmsweise wirklich bereit zu sagen, ja, das könnte göttliche Fügung gewesen sein. Dass der liebe Gott gesagt hat, oh, der Ali, der muss was anderes machen. Also das geht nicht da mit diesem Lack. Jetzt, Ali, haben wir ein neues Kochbuch von dir. Das heißt, wenn man so sagt, vorliegen, klingt das so wahnsinnig amtlich. Tatsächlich, the best out of simple. Du versprichst im Vorwort, dass man maximal 5 bis 7 Zutaten dazu kaufen muss. Warum? Weil du weißt, dass Leute das stresst, wenn sie erstmal einen halben Tag lang einkaufen müssen? Oder warum ist dir das so
wichtig? Ja, es ist ja so, ich habe viele Kochbücher rausgebracht und ich bin immer einer, der, wenn ich was, eine Idee habe, dann rede ich auch mit den Menschen darüber, ob das jetzt im Restaurant meine Gäste sind, ob es Freunde sind, ob es Familie ist oder ob das einfach bei den Kochkursen, Kochkursteilnehmern ist. Ich merke ja auch, wenn die dann die Bücher in die Hand nehmen und so einfach mal so reinblättern, dann gucken die, oh Gott, das sind schon wieder so viele Zutaten und so. Das nimmt, da haben die Respekt davor, da haben die teilweise Angst davor. Und dann gibt es ja, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, oft werde ich auch gefragt, ja, kann man das Rezept auch nachkochen oder ist das Kochbuch so, dass man auch nachkochen kann oder braucht man schon wieder erstmal 2 Tage, um die Rezepte, die Zutaten einzukaufen? Und es zeigt mir ja eigentlich auch, dass die Leute schon gerne kochen, frisch kochen, sich gesund ernähren, aber es soll halt einfach stressfrei sein. Und deswegen war das mir wichtig, dass wir einfach auch, eigentlich wollte ich nur 3 Zutaten. Ich wollte das Kochbuch wirklich Nimm 3 nennen. Nur aus 3 oh, wow. Zutaten, nur 3 Zutaten und dann noch ein bisschen drumrum, dass du daraus trotzdem ein schönes Gericht machst. Und dann haben wir dann, als wir die Rezepte geschrieben haben, haben wir gesagt, okay, und damit die Kreativität jetzt nicht ganz verloren geht, lass uns auf 5 bis 7 machen und Grundzutaten hat man zu Hause. Und jetzt kommt was Persönliches, ganz ehrlich. Ich habe zu Hause auch nicht mehr als 5 bis 7 Grundzutaten, wenn ich jetzt für mich privat koche.
Das heißt, was hast du zu Hause immer?
Ich habe zu Hause immer Joghurt. Joghurt habe ich immer. Ich habe zu Hause immer Beeren. Das ist mir wichtig. Zwiebeln, Kartoffeln, Knoblauch habe ich. Wenn ich dann einkaufen gehe, kaufe mir noch Tomaten, Paprika. Nudeln habe ich zum Beispiel immer zu Hause. Reis habe ich immer zu Hause. Solche Sachen. Und ich koche für mich auch nicht. Allein irgendwie 2, 3 Stunden stelle ich mich dahin. Also wenn ich dann einfach koche, dann nehme ich was und schmeiße dann in die Pfanne und da kommt was Schönes raus. Und das war eigentlich so die Idee. Eigentlich ein bisschen was Persönliches und auch was die Leute wollen. Die gewisse Grundzutaten an Gewürze und so weiter hast du auch meistens zu Hause. Essig und Öl auch. Also kannst du daraus wirklich ein wunderbares, schönes Gericht machen, ja? Jetzt habe ich zum Beispiel die großen Zitronen letztens gekauft, am Samstag auf dem Markt, die Amalfi-Zitronen. Die kannst du dann wunderbar heiß abwaschen, ganz in ganz dünne Scheiben schneiden, ein bisschen Olivenöl drauf, ein bisschen Parmesan drauf, Basilikumblätter und dann kannst du, wenn du willst, kannst einfach geröstetes Brot dazu machen und so essen oder halt einfach noch ein bisschen, wenn du, keine Ahnung, Lachs hast oder wenn du irgendwie Fisch oder Fleisch noch zu Hause hast, kannst du oben drauflegen. Wunderbar, und es schmeckt auch gut, es ist gesund, es ist bekömmlich und es geht schnell.
Ich liebäugle ja hier sehr mit diesen Ziegenkäse-Crostini mit Wildkräutern und Balsamico-Datteln. Also da habe ich schon so eine Geschmacksexplosion im Mund, glaube ich, oder?
Ja. Ja, und wir wollten das Buch halt auch also die schnelle mediterrane Küche nennen, weil es ist halt einfach so, es ist auch für die Leute gedacht, die wirklich auch, sage ich jetzt mal, bis 18, 19 Uhr arbeiten und dann nach Hause kommen, wollen sie nicht. Wir wollen vielleicht auch um 20.15 Uhr einen schönen Film gucken oder euer Podcast hören, kann man auch mal sagen. Und ja, es ist halt einfach so, Zeit ist halt kostbar geworden und Ernährung sehe ich halt auch, wird immer wichtiger, ja. Und die Leute passen schon drauf auf, die wollen sich auch gesund ernähren. Aber es ist halt, viele haben auch so Berührungsängste und das will ich alles so wegnehmen. Und da gibt es auch kein Rezept, ich glaube, wir sind alle unter 30 Minuten wunderbar nachzukochen. Klar, wenn einer, sage ich jetzt mal, ein bisschen weniger Erfahrung hat, kann auch mal 40 Minuten sein. Aber letztendlich halbe Stunde, 3 Stunden für ein gutes Essen kann man auch mal investieren.
Ich möchte, Ali, dich nochmal auf ein Sorgenkind ansprechen, also ein Gemüsesorgenkind, das Katharina und ich hier in unserem Podcast häufiger tatsächlich schon besprochen haben. Wir haben dies und das und jenes schon versucht. Das ist die Aubergine. Oh. Die Aubergine erscheint mir schwer zugänglich. Ich bin einen Schritt weiter, weil eine Freundin mir riet, du musst sie zuerst weinen lassen und dann musst du sie bräunen. Also was ich tatsächlich gemacht habe, also ich habe sie vernünftig gesalzt, habe das Wasser austreten. Das ist übrigens auch ein interessanter Vorgang. Also wenn sich wirklich tränengroße Tropfen auf den Auberginenscheiben dann bilden und trotzdem bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ich habe das in eine Parmigiana eingearbeitet. Wie ist dein Verhältnis zur Aubergine?
Aubergine ist ja, also gut, ich bin natürlich, gebürtig aus einem Land, wo Aubergine rauf und runter gekocht wird, sage ich jetzt, oder damit gearbeitet wird. Aubergine ist ja, was viele nicht wissen, lieber Jörg, oder auch liebe Katharina, auch Aubergine, ja, die muss reif sein, ne, wenn man eine Aubergine kauft und so, wie beim Avocado reindrückt, ja, und die ist noch sehr fest, ist sie sehr bitter. Und damit zu arbeiten, die dauert auch lang, bis die auch fertig wird. Und da empfehle ich immer auch das, um den Drucktest zu machen, wenn sie ein bisschen weich ist, dann lieber die Aubergine kaufen. Dann kommt es auch drauf an, was du für ein Gericht machen möchtest. Es gibt ja die großen italienischen violetten Auberginen zum Beispiel, die sind wunderbar für so Pürees und für so Stampf und so weiter zu machen. Und wenn du dann die füllen willst, sind die kleinen türkischen Auberginen, die sind sehr gut dafür geeignet. Eigentlich ist die Aubergine ja für uns Köche, sage ich jetzt mal, ein langweiliges Gemüse, weil es ein wenig Eigengeschmack hat. Aber auf der anderen Seite auch sehr dankbar für uns Köche oder für mich, weil ich kann mit der Aubergine machen, was ich will. Ich kann sie füllen, ich kann sie frittieren, ich kann mit Gewürzen, mit starken Aromen arbeiten, ich kann da mit Kräutern arbeiten. Also ich kann aus der Aubergine, sage ich jetzt mal, wo es eigentlich langweiligen Eigengeschmack hat, kann ich durch Zugabe von gewissen Zutaten und auch vielleicht Gewürzen, kann ich aus der eine Prinzessin machen.
Prinzessin Aubergine, der neue Disney-Klassiker.
Ja. Also diejenigen, die unseren Podcast nur hören, wir sehen Ali ja zum Glück auch in der Kamera. Und das Tolle, finde ich, ist, dass man ja den erfahrenen Handwerker daran erkennt, wie viel, wenn Ali über die Aubergine spricht, wie sehr sich seine Hände dabei bewegen. Und klar ist, er kann mit der alles machen. Er hat die Prinzessin total im Griff für den Fall, dass es nötig ist.
Ja, aber Jörg, das Gefühl Kochen ist ja nicht nur einfach nur im Kochen fertig und dann essen, sondern also das Essen kochen und dann essen, sondern Kochen hat auch sehr viel mit Emotionen zu tun, sehr viel mit Gefühl zu tun. Ich finde es auch schade, wenn du zum Beispiel einkaufen gehst und mittlerweile gibt es ja so Gemüseläden, wo du sozusagen bitte nichts anfassen. Das finde ich so furchtbar, da habe ich gar keine Lust, dort einzukaufen. Ich will doch die Tomate anfassen, ich will doch die Tomate riechen, ich will doch die Avocado doch fühlen. Ich bin so ein Gefühlsmann, ich muss das alles so anfassen, berühren. Wenn ich mit dem Produkt eins bin, dann habe ich doch Lust auf das Produkt, dann kaufe ich auch doch da gerne ein. Oder wenn du eine Melone anfasst im Sommer, dann kommen die anhändig drücken, da habe ich gerade Gänsehaut, gehe ich wieder, wirklich. Nee, wirklich, also deswegen, Kochen hat sehr viel mit Emotionen zu tun, mit Liebe zu tun, mit Leidenschaft zu tun und mit Freude, sich schon gedanklich sich in dem Essen schön vertiefen und dann schmeckt es so.
Wir könnten zum Beispiel auch, wenn du beim Sorgenkind Aubergine oder bei der Auberginenprinzessin bist, auch die Auberginen-Tomatensuppe mit Sesam aus Alis Kochbuch Mediterran Express ausprobieren. Das sieht auch sehr hervorragend aus, da hättest du aber die Aubergine halt nicht mehr im Ganzen. Aber es sieht gut aus.
Das muss ja nicht. Ich musste nur Katharina gerade daran denken, weil als Ali das erzählte mit der Sinnlichkeit, die im Kochen drin ist. Tatsächlich muss ich bei mir selbst feststellen, wenn ich das beobachte, dass ich heute, also lange Zeit war das so wie, dann brauche ich noch so ein Löffelchen und dann brauche ich noch so eine Pinzette, wo ich diese, mittlerweile ist das so, dass je mehr ich in der Küche stehe, habe ich das Gefühl, je mehr fasse ich an. Also ich gehe einfach, denke mir, ja, komm, das kann ich eben schnell hier umdrehen in der Pfanne, dann kann ich auch genau testen, wie weit ist das. Und auch Teig und solche Sachen. Ich komme mittlerweile dahin zurück, dass ich mir denke, komm, ich habe das mal in so einem Dokumentarfilm über den Iran gesehen, wo so eine Frau stundenlang ihren Salat geknetet hat. Soweit geht's nicht. Aber es ist natürlich trotzdem, wir haben auch mal darüber gesprochen, wie man rohen Rotkohl tauglich macht für den eigenen Salat. Also wenn man den in den Salat machen will und du musst den ja massieren, du musst den ja richtig durchdrücken, damit man den überhaupt essen kann, weil das ist ja viel zu hart oder viel zu unangenehm.
Ich sehe dich gerade mit hochgekrempelter Hose in so einem Weinfass Weintrauben platt reden.
Ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt.
Da fühlst du es richtig.
Aber ich finde das einfach super, dass das so gerade für uns, die wir uns mit Quatschen und Schreiben und sowas beschäftigen. Einige ist das ein fabelhafter Ausgleich. Das macht zweifelsohne Spaß, ins Fitnessstudio zu gehen und da ist auch schön. Aber das, die Hände für mehr zu verwenden, als eine neue Hantelscheibe drauf zu packen, das ist auch Spaß.
Außerdem riecht es in der Küche besser, Jörg.
In meinem Fitnessstudio stinkt es nicht. Sonst würde ich da nicht sein. Sonst würde ich da nicht hingehen. Also wenn das dann nach der Achsel von irgendeinem anderen Opa da riecht, dann nein. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Ich glaube sogar, so wie ich den Inhaber meines Fitnessstudios, den Michael, einschätze, kann der das auch nicht haben. Der kann das auch nicht haben, wenn Gewichte knallen gelassen werden von so Honks, so 23-Jährige, die denken, sind die stärksten Männer der Welt und lassen dann einfach mal alles knallen und schreien dabei richtig. Das kommt auch nicht überhaupt nicht in Frage, weil dann kommt er sofort an, so ganz freundlich und ganz frisch gewaschen und sagt, kann ich euch helfen? Und deswegen, also das ist ein Klischee. Man muss nicht, ich kenne Fitnessstudios, in denen es stinkt, aber da muss man nicht hingehen.
Sag mal, Ali, warum bist du eigentlich nicht dick wie ein Bär, wenn du kochst? Ich würde ja ständig einen Löffel irgendwie in der Hand haben.
Ja, tatsächlich, ich passe da schon auf. Ne? Ich meine, ich gehe jetzt auch, ich bin auch schon jetzt, ich sag mal so, Mitte 40, gute Mitte 40.
Also maximal ein Jahr jünger als der Jörg.
Ja. Ja, genau, aber man erreicht aber irgendwann alle das Alter, wo man sich vorstellen kann mit, ich bin Mitte, Ende 30. Das mache ich schon sehr viele Jahre. Ja, so.
Wenn ich mich da fragen werde, bist du gestern haben wir noch meinen 36. gefeiert.
Ja, genau.
Nee, das dachtest du, liebe Katharina, da gehört jetzt wirklich sehr viel Disziplin dazu. Ja? Also gestern zum Beispiel kann ich dir sagen, gestern habe ich nach 14 Uhr nichts mehr gegessen. Das habe ich nach 14 Uhr nichts mehr gegessen und heute Morgen auch nicht. Ich bin eigentlich kein Frühstücker. Ich werde dann jetzt mal gleich mal zum Sport gehen und danach was essen. Und also ich versuche einmal am Tag so richtig zu essen. Und, ne? Da ist ja aber auch alles. Ob das jetzt einmal ist ein Döner, einmal ist ein Pizza, einmal ist es auch ein toller Fisch. Da verzichte ich auf nichts. Ich versuche dann halt dann spät nichts mehr zu essen. Und wenn ich mal Hunger habe, so nach dem Dreh, wieder nach Hause komme und es ist dann wie 23 Uhr, so dann esse ich Joghurt mit Beeren. Deswegen immer Joghurt und immer Beeren zu Hause haben und ein paar Nüsse und fertig, das reicht mir auch.
Aber da kannst du mal sehen, wie unterschiedlich das ist. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit einer Kollegin von dir im Zeitmagazin Wochenmarkt gelesen, mit Cornelia Poletto. Und die sagt, sie isst vor 15 Uhr so gut wie nie. Dafür lässt sie es dann so um 23 Uhr rumkrachen.
Komisch, letztens im Studio hat sie aber reingehauen. Muss ich mal anrufen? Nein, war Spaß. Ja, da hat jeder so sein System, würde ich jetzt mal sagen, oder je nachdem. Jeder weiß ja, was ihm gut tut. Ich bin halt kein Frühstücker, ich esse lieber Mittag was. Aber ist das jetzt nicht so, wenn ich auch mal Wochenende, beziehungsweise wenn ich mal frei habe und essen gehe, dann esse ich und trinke ich auch. Ne? So ist es nicht. Gute Ernährung und Bewegung, das ist auch ein.
Und für gute Ernährung sorgst du auf jeden Fall in deinem neuen Kochbuch. Wir haben vor einiger Zeit eine Kochcast-Folge mit Thomas Anders aufgezeichnet, der auch, ich glaube, sein zweites Kochbuch herausgebracht hatte. Und mir war darin aufgefallen, dass sich so gut wie kein Rezept in diesem Kochbuch befindet, in dem Käse vorkommt und exakt ein Rezept, wo Tomaten drin vorkommen. Und das hat einen Grund, weil Thomas keinen Käse und keine Tomaten mag. Bei Tomaten hat er gesagt, dieses glibrige Zeug da drin, da wird ihm wirklich ganz anders im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen gibt's in seinem Kochbuch nichts davon. Jörg mag nicht so gerne Kapern, nicht so gerne Rosinen, nicht so gerne getrocknete Tomaten. Was hast du mir vorhin noch erzählt, was du noch nicht gerne magst? Ziegenkäse. So. Und was ist es bei dir, Ali?
Was ich überhaupt nicht mag, ist, also so Rosinen, da bin ich auch bei dir, Jörg. Ja, Rosinen ist so manchmal so ein bisschen schwierig.
Ihr macht mich fertig, echt.
Also, Tomaten liebe ich, also Tomate, ohne Tomate geht gar nichts bei mir. Und was ich sonst nicht mag, so, ich mag eigentlich so Bittersalate, esse ich manchmal, weil einfach das gesund ist für den Körper, aber so richtig mögen tue ich es nicht und was ich eigentlich gar nicht
also
mag.
Also Radicchio sowas
ja,
in
ja,
der Art,
ja, das ist ein bisschen zu bitter. Okay. Und was ich überhaupt gar nicht mag, ist so ein Schimmelkäse. Da kann es mich jagen damit.
Ja, vor allem, wenn man das nicht mag, also wenn man Schimmelkäse nicht mag, dann ist es ja tatsächlich auch so, dann wird es ja auch zu so einem richtigen Horrorlebensfilm, weil man sich denkt, oh Gott, ich sehe den Schimmel ganz genau und so. Also wenn man nicht weiß, es kann schmecken, es kann tatsächlich sehr, sehr lecker sein, also muss man rangeführt werden. Die Tomaten beispielsweise, Katharina, ich finde auch, dass man manche Sachen, die man dann aber mag, gar nicht genug preisen kann. Also wie toll kann eine einzelne Tomate sein, wenn die wirklich richtig gut schmeckt. Was ist das? Da denkt man sich, wenn ich nur sowas essen könnte, dann hätte ich überhaupt kein Problem, mich darauf zu konzentrieren, weil wenn die richtig super sind, ne, tatsächlich. Und das müsste aber beinahe wirklich schon aus so einem Garten sein, wo man sie entweder selber angebaut hat oder man muss ganz viel Glück haben eigentlich, weil oft ist natürlich auch furchtbar enttäuscht mit den Tomaten. Aber der Thomas Anders und sein Geglibber. Welches Rezept aus deinem Buch sollen wir nachmachen, wo du sagst, Leute, da könnt ihr, da schmeckt ihr die Quintessenz von meinem Kochen raus. Also da seid ihr, da könnt ihr euch zumindest Ritter der Tafelrunde nennen, weil ihr bei König Ali.
Boah, das ist aber echt schwer, ne? Also es sind jetzt wirklich alle Rezepte finde ich toll. Die Suppe, Katharina. Oder das mit dem Ziegenkäse, mit dem Dattel, das werde ich jetzt am Samstag beim Kokos machen, aber ich werde so ein Dattel-Balsamico-Püree zum Beispiel zum Rind machen, zum geschmorten Rind geben, dazu noch ein rote Beete-Gemüse. Also es wird den anderen Rezepten gegenüber, wenn ich nur ein Rezept hervor.
Ja,
da steckt sehr viel Herzblut drin, sehr viel Zeit, sehr viel Energie. Und mir ist wichtig einfach, dass es ein Kochbuch ist, was verständlich ist, wo die Leute Lust haben, wirklich das nachzukochen. Das ist in erster Linie mir wichtig. Und auch, selbst wenn sie sagen, okay, nee, ich hole mir nur Inspiration aus dem Buch, auch gut. Ne?
Inspiration könnt ihr euch dann auf jeden Fall auf hoffentlich-schmeckts.de holen, weil wir picken uns jetzt einfach diese beiden Rezepte raus und für alle anderen kauft ihr bitte dieses tolle Buch. Du hast gerade Stampf oder Püree erwähnt. Kartoffelstampf von deiner Mama ist so dein Herzensgericht aus der Kindheit, ne? Wie hat denn deine Mama das gemacht?
Also, liebe Katharina, wir haben ja gar keine Küche gehabt, wir haben nur eine Ofenstelle gehabt. Ne? Das war ja, da hat die Mama halt dann den Topf draufgestellt und dann selbstgemachte Butter rein, Zwiebeln angeschwitzt in sehr viel Butter. Das ist halt einfach so. Und dann Kartoffeln wurden selber angebaut. Die Kartoffeln hat sie dann in der Asche mit der Haut sozusagen gegart und dann geschält reingeschmissen, den Tomatenmark dazu. Ich weiß noch, eine getrocknete Petersilie, weil wir waren ja auch in meinem Sommer einen großen Garten gehabt. Und hat sie das dann mit nur bis Salz umgerührt und dann hat sie noch ein bisschen Kreuzkümmel dazu gegeben. Dazu gab es noch frisch, einfach nur wirklich so selbstgemacht, hausgemachte Fladenbrot dazu, Pide und Eier. Ne, Joghurt haben wir zu Hause selber gehabt, ein bisschen Wasser rein, Salz. Fertig, das reicht. Und das sind so Kindheitsgeschmäcker halt einfach. Ne? So einfach kann gutes Essen sein. Meine Mutter hat es auch zum Beispiel, ist nach wie vor so. Also die würzt es, aber die schmeckt es nicht. Also die probiert nicht, sagen wir mal so, die probiert es nicht. Und trotzdem schmeckt es. Also Mama, wie machst du denn das? Ja, also wenn sie kocht, probiert sie ihr Essen nicht. Sie sagt, nee, ich kann das nicht probieren. Und dann sagt sie, aber das ist ja Wahnsinn, sagt sie, ich muss ja überhaupt gar nicht nachwürzen. Tja, das ist doch gut. Kann's halt. Das war so lustig, ja.
Ich kann's halt, genau.
Bei welchem Gericht werden deine Kinder später sagen, wenn ich das esse, muss ich an Papa denken?
Da gibt es ein Gericht, was wir tatsächlich öfter zusammen gekocht haben mit meinen Kindern. Es ist einfach nur so Kalbsgulasch, sag ich jetzt mal, ja, aber es ist auch so ein kurz gebratenem Kalbsrücken. Und dann kocht man eine Soße aus Tomate, Wurzelgemüse, alles ganz klein geschnitten mit Paprika, Karotte und so. Und frische Tomaten kommen dazu und dann noch Muschelnudeln. Kinder mögen ja Muschelnudeln, die kochen wir auch und heben das alles so mit drunter und mit viel Parmesan und Rosmarin. Das lieben die, wirklich. Ich glaube, das Gericht haben sie auch mal gesagt, wenn ich meine Kinder habe, koche ich auch mit meinen Kindern das Papa. Wieso ist das schön? Ja.
Gigantisch.
Mit den Kindern habe ich das wirklich, das ist wirklich so, dass ich das gekocht habe oft und dass wir das zusammen gekocht haben. Also kommen auch Kartoffeln rein, so ist es nicht.
Du hast vor kurzem auf der Münchner Sicherheitskonferenz gekocht und danach hat jemand bei Instagram Folgendes gepostet. Wenn du denkst, die Stars des Abends sind die Gäste bei einem Dinner, Staatsgäste, Und dann hältst du inne und merkst, der wahre VIP ist Ali Güngörmisch, der hier die Sterne vom Himmel kocht. Das hat jemand gepostet. Sowas geht natürlich runter wie Öl. Was war der schlimmste Verriss, den du je kassiert hast? Ob jetzt in der Öffentlichkeit oder auch nur jemand, der neben dir stand und gesagt hat, Ali, ehrlich.
Oh, das ist, also erstmal vielen Dank an den Herrn. Und das war natürlich für mich wirklich eine riesen Überraschung. Zurück zu deiner Frage. Also das Schlimmste war schon die Zeit in Hamburg, als ich mich selbstständig gemacht habe, mit sehr viel Respekt, mit sehr viel Angst, als dann zwei Gastrokritiker da waren und zwei Wochen später wir einen Verriss in der Zeitung hatten. Das war damals, glaube ich, in der Welt. Am Sonntag, habe ich gedacht, wirklich, ich muss den Laden zuschließen, weil Sonntag hat in Hamburg fast jeder die Welt gelesen und dann steht, ist so ein Gastrokritik und das war wirklich ein Niederschmetternd. Und ich glaube, so down, so hilflos, so, ja, so in mich eingekehrt, so lost habe ich mich, nee, seit 35 Jahren nicht mehr gefühlt. Das war echt, weil ich da auch Existenzängste hatte. Weil ich gedacht habe, okay, ich komme jetzt nicht aus einer reichen Familie, ist kein Investor hinter mir und das Budget, was wir da damals in Hamburg hatten, war nur für 3 Monate. Ich habe alles in München aufgegeben, bin nach Hamburg gegangen und ich habe gesagt, wenn das Restaurant 3 Monate nicht funktioniert, dann muss ich zurück nach München als Angestellter irgendwo reingehen und um meine Schulden zu bezahlen. Und da habe ich einfach die Welt dann verstanden. Ich bin dann auch an dem Tag gar nicht rausgegangen. Ich habe mich geschämt, weil ich gesagt, so schlecht können wir, sind wir eigentlich nicht. Aber das war schon hart. Ich muss ehrlich sagen, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
Darf man auch, Katharina, das ist ja nun mal unsere Profession, darf man nicht vergessen, wer solche Kritiker teilweise auch sind. Ich kenne das von Musikerfreunden, die teilweise in Grund und Boden geschrieben werden von Leuten, die keinerlei Verantwortung dafür übernehmen müssen. Also wenn die jetzt ihren Geschmack zum Maßstab, zum generellen Maßstab für alles und da gibt es dann keine Gnade. Also ich finde das völlig in Ordnung und auch oft interessant, wenn Leute rumgehen und kritisieren oder rezensieren ein Restaurant. Aber ich finde, da sollte immer, und das machen gute Kritikerinnen und Kritiker, machen das auch, die lassen da einfach ein bisschen Demut erkennen davon, dass da jemand ein Lokal aufgemacht hat, davon, dass da jemand sein Geschäft gelernt hat. Und dann trifft das womöglich nicht meinen Geschmack. Wenn ich jetzt in so ein Stickstoffrestaurant gegangen wäre, wo da der Mann mit allen möglichen Schäumchen darum hantiert, wäre mir als Kritiker vielleicht auch nicht ungemein sympathisch gewesen. Aber ich muss doch die Meisterschaft anerkennen. Ich erinnere mich, dass beim Musikerfreund hat ein Kritiker von der Taz, das ist sowieso nicht meine Lieblingszeitung, aber hat ein Kritiker von der Taz geschrieben, dass Tom Waits empört wäre, wenn er das hören würde, was mein Musikerfreund aus dieser Tom Waits Musik gemacht hat. Was der Taz-Kritiker nicht wusste, Tom Waits hatte 3 Tage vorher angerufen bei meinem Freund und hat gesagt, du hast ganz tolle Arbeit gemacht. Du hast meine Musik wirklich weiterentwickelt und daraufhin ist mein Musikerfreund das sollte man natürlich auch nicht machen, zu dem Taz-Mann nach Hause gefahren, hat den bedroht. Also, aber wenn man jetzt hört, was Ali sagt, dann versteht man ja auch, da ist was dahinter. Also es kann sein, dass die Küche mal einen schlechten Abend hat. Es kann sein, dass die Kellner mal ein bisschen unfreundlich sind. Es kann auch sein, dass ein Essen mal nicht so schmeckt, wie ich das erwarte. Aber mich dann hinzustellen, das hochzurechnen und dann zu vernichten, so fallbeilartig, finde ich fürchterlich eigentlich. Ne? Also wenn ich Journalistenkollegen treffe, die sowas machen, dann nehme ich die auch gerne damit hoch. Und dann kann man die kleinste Kleinigkeit, also wenn die dann so ein bisschen Herpes haben, sagen wir, oh, die Haut, das stimmt auch was nicht. Ne? Das ist gar nicht in Ordnung. Müssen wir mehr, weil das, ich finde, das ist eine miese Art, so Sachen
du kannst natürlich, man muss da auch aufpassen, du kannst auch solchen Restaurants kannst auch wirklich wirtschaftlich schaden. Es ist wirklich so. Und es ist mittlerweile sowieso so geworden, jeder darf über dich beurteilen, jeder darf irgendwie eine Rezension über dich schreiben und so. Und das ist echt manchmal anstrengend, ja. Und aber auf der anderen Seite musst du auch als Gastronom und auch als Koch hergehen und fair sein. Wenn es so ist, dass da einiges stimmt, dann ist es so, da musst du auch als Gastronom die Größe haben und zu sagen, es tut mir leid, Sie haben recht, es tut uns leid, dass wir Sie nicht ganz 100% zufriedengestellt haben. Und das ist auch wichtig. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich das Schlimmste, dass du halt einfach auch die Motivation auch nicht nur von dem Gastronom, sondern auch von den ganzen Köchen kaputt machen kannst. Und alles kann nicht immer schlecht sein, das geht nicht. Wie du es gesagt hast, wenn du dann sagst, für meinen Geschmack, für mein Empfinden, für mein Taste war das nicht so, alles in Ordnung, das kann man, ne? man kann ja darüber streiten. Aber das dann alles so allgemein schlecht zu halten, das ist nicht
fair. Du hast ja glücklicherweise genug Menschen davon überzeugt, dass du wirklich eigentlich nur die Sterne vom Himmel kochst.
Danke.
Wenn dir mal wirklich was nicht gelingt, also Jörg und ich, ne, unser Kochcast heißt ja nicht ohne Grund, hoffentlich schmeckt's. Wir sind ambitioniert, aber es geht nicht immer alles gut. Jörg und ich können da ins Cholerische reingehen, wenn uns was nicht gelingt. Oder auch gegenseitig uns kritisieren. Jörg stand einmal hinter mir, als ich versuchte, ein Omelett zu wenden. Jörg, möchtest du diese Situation noch mal kurz beschreiben?
Ja, das wirkte halt so, als wärst du eben gerade erst von irgendwelchen Brüchen in beiden Armen genesen, weil das so ein bisschen unbeholfen war. Das Zupacken fehlte mir, aber ich wusste natürlich, dass auch eine angespannte Situation ist, die ich angespannt habe, weil ich da so rumstand.
Ja, es sah nachher eher aus wie ein Kaiserschmarrn. Wie bist du, Ali?
Wobei, wir müssen mal, aber Katharina, ehe du dich da immer so schlecht hast, wir müssen mal sagen, dass ich ja auch dein Jünger bin, weil ich immer auf deinen Spuren folge und die Süßspeisen zum Beispiel nachmache, die du erfunden hast. Das wollen wir an der Stelle auch mal sagen. Also das mit dem Omelett, das war nicht so toll, aber der Rest ist doch fantastisch. Trotzdem interessiert mich natürlich jetzt die Antwort auf deine Frage. Wenn ich spekulieren würde, würde ich sagen, natürlich kann der Ali auch eine Dynamitstange sein. Natürlich rappelt's dann aber im Karton. Wenn
da irgendwas, wie bist du, Ali, wenn dir was nicht gelingt?
Wie ich bin? Da bin ich, also es ist so, wenn im Restaurant bin ich dann schon sehr ehrgeizig. Im Restaurant bin ich dann manchmal auch so, dass ich dann wirklich auch nur den Kopf schüttel und rausgehe aus der Küche, wenn uns was nicht gelingt, obwohl wir vorher schon darüber geredet haben, und auch manchmal auch sehr gut hingekriegt haben. So ist es, es gibt so zwei Dinge. Wenn ich aber irgendwas probiere und es gelingt mir nicht, das ist meistens bei den Kochkursen so, dann sage ich, das sage ich wirklich, ich überspiele das. Ich sage, genau so wollte ich es haben.
Das soll so schwarz sein, doch.
Genau,
doch.
Alles Röstaromen, sage ich, die brauchen wir jetzt.
Röstaromen, das muss ich mir merken.
Ja, mein.
Alles Röstaromen, Freunde.
Es ist ja so ein bisschen auch Menschen. Ne? Wir haben auch schlechte Tage, wir haben auch Probleme in unserem Leben, wir haben auch unsere Sorgen. Natürlich müssen wir unseren Job sehr, sehr gut machen und auch manchmal akzeptieren. Früher bin ich nach Hause gegangen, wenn mir was nicht gelungen ist, dann war der Tag für mich gelaufen. Ich konnte auch die Nacht nicht schlafen und so. Das habe ich sehr, sehr persönlich genommen. Und das immer wieder. Mein lieber Jörg, beim Alter, je älter, wirklich, ich merke das bei mir, je älter ich werde, umso ruhiger werde ich, umso souveräner werde ich. Und ich lasse auch Fehler zu, ich entschuldige mich dann, wenn irgendwie mal ein großer Fehler passiert ist. Sag ich, ist es halt das Leben.
Diese Erkenntnis hat man mit 35.
Ja. Ali ist Mitte, Ende 30, es merkt man, Ali ist Mitte, Ende 30, wenn man noch älter wird, so wie ich, dann kommt man ja in die sogenannte Andropause, also das ist das Gegenstück zur Menopause bei Frauen, und da fängt man einfach dann, wenn was misslingt, viel leichter an zu weinen. Man wird generell weinerlich. Hab ich in der Beschreibung gelesen. Also ich weine und babbel Röstaromen vor mich hin, wenn wieder was angebacken ist. Ali, das ist ein totales Vergnügen, dass du Zeit für uns hattest. Wir wissen, deine Tage sind pickepacke voll. Wir gucken die Küchenschlacht, aber vor allem den Katharina gucken wir natürlich.
Und Roadtrip America auf Kabel 1. Also da den Ali in pinken Radlerhosen und so zu sehen, ist auch ein Vergnügen mit Frank Rosin und Alex Gumner zusammen.
Ja, vielen
das
Dank an
auch
euch.
Das ist schön
zwei.
Zum Angucken.
Ja, danke schön.
Wir freuen uns auf deine Rezepte. Gibt's im Buch Mediterran Express, und 1, 2 posten wir auch auf hoffentlich-schmeckts.de. Ali, vielen Dank. Ich mache noch schnell ein Foto. Wir haben natürlich auch tolle Fotos, aber unsere Hörer bei Instagram lieben das immer. Lacht mal in die Kamera, Herrschaften.
Da oben ist die Kamera. Lachen. Grinsekatze.
Toll, wunderbar.
Röstaroma.
Tschüss, ihr Süßen.
Dankeschön,
Ali. Tschüss.
Hoffentlich schmeckt's.